Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge über die Barocklyrik. Wie schon gesagt, werden wir uns heute eben mit der Barocklyrik beschäftigen und auch mit der Epoche des Barocks. Und wir werden uns dazu ein Gedicht nachher anschauen und ein bisschen drüber reden, das analysieren und später noch eine Diskussion darüber führen und einfach im Allgemeinen über die Zeit des Barocks. Und wir freuen uns voll, dass ihr euch dafür interessiert und wir hoffen, dass ihr auch ein bisschen was daraus lernen könnt. Und genau. Und jetzt sage ich euch einfach eine kleine Zusammenfassung, damit ihr überhaupt wisst, über welche Epoche wir hier reden oder damit ihr einfach so einen kleinen Überblick habt, in welcher Zeit wir uns so ungefähr befinden. Also die Epoche des Barocks ging von ca. 1600 bis ungefähr 1750 und war eben eine Epoche voller Gegensätze. Und ganz große Gegensätze damals waren eben zum Beispiel die Armen und die Reichen. Und das war so ganz krass und da gab es eben auch gar keine Mittelschicht dazwischen und hat natürlich auch so einen Zwiespalt und aufgrund von diesen Gegensätzen und aufgrund von den historischen Hintergründen, eben zum Beispiel, dass damals der 30-jährige Krieg war oder dass damals die Pest war oder so, sind so drei Lebensmotive entstanden. Und das waren zum einen Carpe Diem, Memento Mori und Vanitas. Und die will ich jetzt auch kurz erklären. Genau, also Carpe Diem bedeutet so viel wie nutze den Tag oder lebe den Tag. Und diese Lebenseinstellung war vor allem bei den Reichen vorhanden, die eben keinen Gedanken mehr in den Tod verschwendet haben oder eben weil der Tod so nahe war in dieser Zeit, gesagt haben, sie müssen jeden einzelnen Tag nutzen, sie müssen das Beste draus machen, sie dürfen keinen Gedanken quasi daran verschwenden, weil es eh bald sein könnte. Und haben sich eben auch sehr viel gegönnt und hatten sehr viel Reichtum und haben einfach den Tag gelebt und hatten einfach alles, was sie wollten und so, ja. Und genau der Gegensatz dazu oder das Gegenteil davon war im Memento Mori. Dieses Lebensmotiv war vor allem bei den Armen sehr, sehr stark vorhanden. Und sie haben einfach jeden Tag mit dem Bewusstsein gelebt, dass sie sterben werden. Jeden Tag, also quasi die hatten keine wirkliche Freude, sondern alle ihre Gedanken sind nur ums Jenseits gekreist, um den Tod. Und ja, das zeichnet eben dieses Lebensmotiv aus. Und es gab auch noch Vanitas. Und Vanitas ist sowas, was eben eher die Vergänglichkeit der Menschen und die Nichtigkeit der Menschen in den Vordergrund gezogen hat. Und eben, dass alles Irdische quasi nichts wert ist am Ende. Also wenn man stirbt oder dass eben auch es eigentlich egal ist, ob man reich ist oder arm. Weil am Ende, wenn man stirbt, zählt es nichts, ob man jetzt ganz viel Geld hat oder ganz viel Schmuck hat oder eben fast verhungert oder verhungert ist. So vom Ding her, so, das ist einfach diese Lebenseinstellung von Vanitas, dass eben alles Irdische und alles auf dieser Welt und aller Reichtum nichtig ist und nichts wert ist und vergänglich ist und dass einfach die Menschen vergänglich sind. Und genau, das waren so ein bisschen diese drei Lebensmotive oder Lebenseinstellungen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Gedicht.
Genau, und das Gedicht heißt Beschreibung vollkommener Schönheit aus dem Jahr 1695. Und der Lyriker ist Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau. Ich würde jetzt das Gedicht einfach vorlesen. Ein Haar, so kühnlich trotz der Berenike spricht. Ein Mund, der Rosen führt und Perlen in sich heget. Ein Zünglein, so ein Gift vor tausend Herzen träget. Zur Brüste, wo Rubin durch Alabaster bricht. Ein Hals, der Schwan schneeweit, weit zurückgesticht. Zwei Wangen, wo die Pracht der Flora sich beweget. Ein Blick, der Blitze führt und Männer niederleget. Zwei Arme, derer Kraft auf Leuen hingericht. Ein Herz, aus welchem nichts als mein Verderben quillet. Ein Wort, so himmlisch ist und mich verdammen kann. Zwei Hände, derer Grimm mich in den Bann getan. Und durch ein süßes Gift die Seele selbst umhüllet. Ein Zierat, wie es scheint, im Paradies gemacht, hat mich um meinen Witz und meine Freiheit bracht.
Jetzt kommen wir zu den Formalen des Gedichtes. Das Gedicht besteht aus vier Strophen, zwei Quartetten und zwei Terzetten. Quartette sind, wenn es in einer Strophe 4 Versen hat und Terzette, wenn es dann halt in einer Strophe 3 Verse hat. In den Quartetten gibt es einen umarmenden Reim, das heißt A, B, B, A. Und in Terzetten einen Schweifreim, das heißt A, B, B, A, C, C. Im ganzen Gedicht haben wir ein Alexandriner oder auch sechshebiger Jambus genannt. Das bedeutet, dass pro Vers sechs Silben betont sind. In unserem Gedicht haben wir auch eine Zäsur. Eine Zäsur ist ein inhaltlicher Wechsel. Bei uns haben wir es so, dass in den Quartetten das Äußerliche der Frau beschrieben wird und auch das Schöne an ihr. Und in den Terzetten geht es um ihr Innerliches und auch so schlechte Eigenschaften von ihr, was das lyrische Ich empfindet. Unsere Deutungshypothese ist, dass das lyrische Ich in die Frau verliebt ist und es ihn stört, da er dadurch von ihr abhängig ist.
Ja, und wir machen das jetzt einfach so, dass wir genauer auf die einzelnen Strophen eingehen werden. Und dafür lesen wir dann immer einzeln die Strophen vor. Ich beginne jetzt einfach mit Strophe 1 und danach analysiere ich das so ein bisschen. Ein Haar, so kühnlich trotz der Berenike spricht. Ein Mund, der Rosen führt und Perlen in sich heget. Ein Zünglein, so ein Gift, vor tausend Herzen träget. Zur Brüste, wo Rubin durch Alabaster bricht. Ja, genau, das war jetzt Strophe 1. Und wie man gut erkennen konnte, wird mit sehr vielen sprachlichen Bildern gespielt. Weil es gibt ja Metaphern, Anaphern und auch Parallelismus. Denn in den vier Versen des Quartettes wird ja immer derselbe Aufbau benutzt. Und deshalb ist es Parallelismus. Und Anaphern, weil halt immer dreimal hintereinander ein kommt. Ja, weil eine Anapher ist ja das, wenn das erste Wort des Verses immer gleich ist. Und das ist ja hier der Fall. Ja. Genau. Und wenn man das jetzt so ein bisschen deuten möchte, dann wäre ja in Vers 2, da wird der Mund beschrieben und die Metaphern sind Rosen und Perlen, weil Rosen stehen ja für Liebe und sind ja rot. Und der Mund soll dann auch ein bisschen zärtlich und rötlich dargestellt werden. Und die Perlen, die schimmern ja und sollen dann halt einfach die Zähne symbolisieren. Auch, dass die Zähne halt gepflegt sind und weiß sind. Und vielleicht auch, weil wenn man sich jetzt eine Auster vorstellt und dort gibt es eine Perle drin, dann ist die ja ziemlich besonders und sticht hervor. Und das könnte man ja auch irgendwie dann ein bisschen deuten, dass wenn man in den Mund guckt, dass die Zähne ja auch dann wahrscheinlich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden. Und deshalb ist es dann so ein Vergleich. Und dann das mit dem Zünglein, sein Gift vor tausend Herzen träget. Da ist das Gift ja nicht wirklich vorhanden, also dass die Zunge giftig ist, sondern das Gift soll dann einfach so übertragend heißen, als Metapher, dass sie tausend Herzen um den Verstand bringt oder halt auch einfach in den Bann zieht. Und dass sie nicht nur eine starke Ausstrahlung hat, sondern auch wortgewandt ist, weil ohne die Zunge könnten wir nicht sprechen. Und dass sie einfach dann eine sehr starke und wahrscheinlich auch extrovertierte Frau ist. Ja.
Genau, jetzt komme ich auch schon zur Strophe 2, die ich jetzt auch nochmal kurz vorlesen werde, damit ihr das alles wieder so im Kopf habt. Und danach werde ich auch was dazu sagen wieder. Ein Hals, der Schwanenschnee weit zurückgesticht. Zwei Wangen, wo die Pracht der Flora sich beweget. Ein Blick, der Blitze führt und Männer niederleget. Zwei Arme, deren Kraft auf Leuen hingericht. Genau, das war jetzt wie gesagt die Strophe 2. Und der Aufbau ist wieder relativ ähnlich wie in Strophe 1. Also wurde schon relativ viel gesagt, es wird eben wieder mit Anaphern gearbeitet. Eben, dass das Anfangswort oft gleich ist. Also hier ist eben das Anfangswort ist eben zweimal ein und zweimal zwei als Anfangswort. Und es gibt auch hier einen Parallelismus. Das bedeutet ja eben, dass der Satzbau sehr parallel aufgebaut ist von Vers zu Vers. Das ist eben alles ähnlich wie in Strophe 1. Und auch hier wird wieder sehr, sehr viel mit sprachlichen Bildern und Metaphern gearbeitet. Und da werde ich einfach die einzelnen Beispiele jetzt kurz herausnehmen und was dazu sagen. Eben als er den Hals von ihr beschreibt, beschreibt er ihn ja als der Schwan schneeweit, weit zurückgesticht. Darunter kann man sich vielleicht jetzt erstmal nicht so viel vorstellen, wenn man das Wort nicht kennt oder weil das es vielleicht auch gar nicht so gab oder gibt.
Weil Schwan schneeweit,
das ist nämlich auch Neologismus, das bedeutet, dass er das Wort selber erfunden hat. Und mit diesem Wort will er eben den Hals beschreiben als weiß und schlank und auch als lang. Und genau, das war eben auch damals ein sehr großes Schönheitsideal. Oder genauso wie als er in Strophe 2 die Wangen beschreibt, wo er die Pracht der Flora mit den Wangen in Verbindung bringt. Und Flora ist eben die Göttin der bunt blühenden Pflanzenwelt. Und das steht ja für Farbe wieder, diese blühende Pflanzenwelt, also für Rötlichkeit zum Beispiel. So dass wir, dass die Wangen rot sind, und das ist auch wieder eine Metapher, genau wie in Vers 1. Und auch als er den Blick der Frau beschreibt, beschreibt ihn ja der als Blick, der Blitze führt und Männer niederlegt. Und mit Blitzen sind natürlich nicht wirklich Blitze gemeint, sondern das ist auch wieder eine Metapher, ein sprachliches Bild, weil die Blitze wie für so ein Funkeln in den Augen stehen sollen und auch einen starken Blick zum Ausdruck bringen. Genauso wie er in Vers 4 die Arme von der Frau beschreibt, deren Kraft auf Leuen hingericht. Und vielleicht sollte man dazu sagen, dass eine Leue quasi so viel wie ein Löwe ist. Und wenn man an Löwe denkt, dann denkt man immer an was Starkes und an was so Mächtiges. Und so beschreibt er quasi die Arme, deren Kraft auf Leuen hingericht, was ja auch wieder zeigt, dass sie einfach sehr viel Stärke ausstrahlt und sehr viel Stärke hat. Und genau, das war jetzt eben Strophe 2.
Jetzt kommen wir zu der Strophe 3. Ein Herz, aus welchem nichts als mein Verderben quillet. Ein Wort, so himmlisch ist und mich verdammen kann. Zwei Hände, deren Grimm mich in den Bann getan. Wie in den ersten zwei Strophen gibt es hier auch den Parallelismus und die Anapher. Und jetzt merkt man auch in den Strophen, dass es jetzt eine Zäsur gibt, also ein inhaltlicher Wechsel, weil jetzt auch das Innere beschrieben wird und auch so das Zweifeln der Liebe des lyrischen Ichs beschrieben wird. Da Antithesen benutzt, wie zum Beispiel himmlisch und verdammt. Und zwar, dass halt ihr Wort himmlisch ist und auch was Schönes ist, aber auch ihn halt verdammen kann und für ihn auch was Schlechtes ist. Und deswegen ist er halt gerade hin und her gerissen, ob die Liebe gut ist oder nicht, da es ja abhängig ist. Außerdem steht ja auch zwei Hände, deren grimmig in den Bann getan. Das heißt ja, oder das zeigt ja, dass er von ihr abhängig ist, weil er in ihrem Bann ist und ihn nicht überstehen kann, diesen Bann. Und jetzt zur vierten Strophe. Und durch ein süßes Gift die Seele selbst umhüllet. Ein Zierat, wie es scheint, im Paradies gemacht, hat mich um meinen Witz, um meine Freiheit gebracht. Wir merken hier gleich am Anfang, dass der Aufbau anders ist, dass diesmal kein Parallelismus gibt und auch keine Anapher. Und deswegen wird halt diese Strophe nochmal besonders betont, weil sie also anders ist. Und außerdem gibt es eine Metapher, und zwar Gift. Und Gift ist ja eigentlich steht für etwas Schlechtes. Und da es halt da um die Liebe an sich geht, heißt es halt, dass Liebe irgendwas Schlechtes an sich hat. Außerdem kann man an einem Vers, hat mich um meinen Witz und meine Freiheit gebracht. Also Witz heißt hier sowas wie Verstand oder Geist, dass er halt so von ihr abhängig ist, dass er jetzt nicht mehr klar denken kann und halt davon jetzt auch nicht mehr von der Liebe wegkommt oder weg will.
Also jetzt haben wir einmal jede einzelne Strophe von dem Gedicht genauer uns angeschaut und jetzt werden wir einfach nochmal im Allgemeinen ein bisschen über das Gedicht reden und über die Aussage hinter dem Gedicht und was wir vielleicht auch davon halten.
Also man sieht ja ganz klar, dass in dem Gedicht geht es eigentlich nur um die Äußerlichkeiten der Frau und es wird auch gar nicht auf ihre Charaktereigenschaften eingegangen, weil die Beschreibung ist ja immer nur von ihrem Aussehen und immer nur von ihren Körperteilen. Und halt den Auswirkungen, vor allem von der Schönheit, aber halt es wird nicht dazu gesagt, wie sie sich fühlt, was sie denkt und auch wie sie eigentlich agiert und was sie eigentlich tut.
Es wird auch so beschrieben, dass ihr Herz sein Verderben hat und das heißt ja auch so praktisch, dass er die Schuld auf die Frau schiebt, dass er so, also so abhängig von ihr ist und so verliebt in sie ist.
Genau. Und eben, wie ja schon gesagt wurde, geht es ihm ja quasi nur um das Äußerliche. Und das Einzige, was er ja über ihr Inneres sagt, ist eben negativ. was auch das so damals, wie damals die Denkweise war, relativ gut widerspiegeln kann, weil eben damals, anders wie heute, es wirklich eigentlich fast nur ums Äußere ging und um die äußeren Schönheitsideale. Und wenn eine Frau zum Beispiel mehr Charakter gezeigt hat oder mehr Stärke gezeigt hat, dann war das irgendwie was Negatives.
Ja, weil die Ideale waren früher ganz anders, wie man jetzt herauslesen konnte. Dass früher war es ja eigentlich auch so, dass das eine ganz andere verdrehte Rolle war, weil
früher waren ja die Rollen vertauscht, sodass dann der Mann eigentlich wirtschaftlich für das alles und das ganze Leben verantwortlich war und die Frau war dann ja immer zu Hause bei ihren Kindern.
Und vielleicht hat sie so eine starke Ausstrahlung, auch von ihrer Persönlichkeit her und so spezielle und vor allem mutige Charaktereigenschaften, weshalb er das auch irgendwie negativ findet, obwohl sie dann eigentlich besonders wäre.
Oder, also ich denke jetzt eigentlich nicht, dass sie vielleicht besonderer ist als andere Frauen. Also vielleicht schon ein Stück weit, weil sie es halt mehr so gezeigt hat. Und andere Frauen es vielleicht in der Zeit eher zurückgehalten haben und sie sich halt dem Leben so angepasst haben. Aber ich denke, dass auch damals es ja Frauen gab, die eine sehr starke Persönlichkeit hatten oder einen starken Charakter oder auch so, keine Ahnung, gut reden konnten oder so.
Ja, das kann gut sein. Aber ich glaube, dass früher hatten die Männer eigentlich immer das Wort und haben eigentlich auch immer entschieden, was gemacht wird.
Und dann war es eigentlich eher untypisch, dass die Frau dann auch was zu sagen hat. Und deshalb könnte schon sein, dass die Geliebte von dem Mann jetzt in dem Gedicht, dass die jetzt sozusagen besonderer ist als die anderen Frauen, weil sie irgendwie aus sich herauskommt oder halt irgendwie stärker ist in dem, was sie sagt und auch wie sie sich zeigt. Und dann würde ich schon sagen, dass sie besonderer ist und der Mann deshalb so in sie verliebt ist oder auch abhängig von ihr ist.
Ja, du hast schon recht und es kann auch schon sein. Ich wollte damit ja eben eigentlich nur sagen, dass ich eben denke, dass es damals schon Frauen gab, auch die auch so geredet haben oder die für ihre Rechte auch eingestanden sind oder so. Aber du hast schon recht, es war schon besonderer. Also natürlich, es war sehr besonders, wenn man damals als Frau sich irgendwas getraut hat zu sagen oder mal gegen das System so war. Und man sieht ja auch, dass es besonders war oder gewesen sein muss für ihn damals, also besonders negativ dann in dem Sinn, weil sie ihn ja in diese psychische Abhängigkeit gebracht hat. Und das muss dann ja schon was Besonderes gewesen sein, wenn er eben darüber auch ein Gedicht geschrieben hat oder auch ein Liebesgedicht auch irgendwo, aber irgendwo auch nicht. Aber so deshalb, ja, hast du recht, das muss schon auch besonders gewesen sein damals.
Aber ich glaube auch, dass es oft früher so ein Liebesanerkennung war, dass halt der Mann extra für seine Geliebte ein Gedicht geschrieben hat und sie halt auch als was Schönes beschrieben hat. Klar, wir müssen auch daran denken, dass es sehr lange her ist und das andere, also dass Mann und Frau, also dass die Frau einfach dem Mann untergestellt war und es was ganz anderes war.
Aber ich denke auch, dass das Gedicht vielleicht nicht so ein typisches Liebesgedicht ist, wo halt extra für die Frau quasi ist, sondern das ist ja eher so über die Frau. Also es ist meiner Meinung nach vielleicht eher nicht so ein Gedicht, wo er dann quasi der Frau vorgelesen hat, weil
ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwie so ist, dass er ihr seine Liebe gesteht, sondern es könnte auch sein, dass sie, dass er das irgendwie auch für sie geschrieben hat, dass sie auch irgendwie die Situation einschätzen kann. Vielleicht ist sie auch attraktiv in ihrer Ausstrahlung, aber sie soll auch sehen, dass es negative Konsequenzen für andere Leute haben kann.
Ja, aber ich denke, ehrlich gesagt, bin ich der Meinung, dass, also für mich, also klar, es war damals eine ganz, ganz andere Zeit, aber irgendwie spiegelt sich für mich ja nicht wirklich die Liebe wieder. Mhm. Also für mich ist es eher so, dass er halt nur über Äußerliches redet, was damals schon normal war, aber ich denke, es gab ja trotzdem auch irgendwo Liebe, schon damals. Und für mich hat halt das, was er in dem Gedicht schreibt, nicht wirklich was mit Liebe zu tun, sondern nur mit damit, dass er sie eben äußerlich attraktiv findet, aber ihr Inneres eigentlich gar nicht zu schätzen weiß. Oder halt nur Negatives drin sieht. Deshalb kommt es für mich nicht so rüber, als würde sie wirklich lieben. Auch wenn es vielleicht damals halt in der anderen Zeit sehr, sehr anders war. Und
aber ich glaube halt auch, dass man früher sich vielleicht auch nicht richtig geliebt hat, sondern halt eher zusammen war, weil die andere Person äußerlich schön war oder halt
Geld hatte oder so.
Ja, sehr reich, aber Geld hatte im Prinzip ja. Dass es halt nicht um Liebe ging, genau. Ich denke, das kann man nicht verallgemeinern. Ich glaube, es gibt schon auch Paare, wo sich geliebt haben, so, aber ich glaube, schon in der Zeit war es seltener als heute, dass man auf die innerlichen Werte
geschaut hat. Ich glaube aber auch, dass die Liebe heutzutage hat ja ganz andere Auswirkungen auf eine Beziehung als früher, weil heute geht man ja auch auf die Bedürfnisse der anderen ein und es sieht ja gar nicht so aus, als würde jetzt der Mann irgendwie was für seine Geliebte tun wollen, obwohl er sie vielleicht liebt, aber die Liebe ist halt ganz anders, als wir heute Liebe definieren würden, weil heute wäre es ja, wir verbringen Zeit miteinander, wir finden uns zwar auch attraktiv, aber irgendwie
auf eine andere Art. Ja, und genau, ich glaube halt, dass damals war es extrem so, dass man sich mit der Liebe oder auch gerade mit der Ehe oder dass man sich halt da wirtschaftlich extrem abhängig gemacht hat. Also, dass die Frau extrem abhängig eben von dem Mann war und der Mann halt.
Das ist halt jetzt komplett anders.
Ich glaube auch, dass es vielleicht oft, wenn es Ehen gab, so das organisiert wurde von den Familien, dass man halt schaut, irgendwie jemand Reiches sucht, damit man halt gut lebt in der Zeit.
Aber es kann auch gut sein, dass die Frau einfach nicht abhängig von ihm ist und er deshalb das auch so negativ sieht, obwohl es eigentlich ja positiv ist, wenn die Beziehung nicht abhängig gemacht wird, sondern einfach miteinander Zeit verbringt.
Das konnte man damals irgendwie ganz anders, oder war damals ja ganz anders so die Wahrnehmung, aber ich denke halt eben, dass das ja ein Problem war, dass halt klar, sie auch vielleicht eventuell von ihm abhängig war, so aber von Eltern oder so, aber er halt auch von ihr, aber halt das Psychische.
Aber
das
ist halt, und ich glaube halt, er denkt, dass sie fast gar nicht von ihm abhängig ist, außer jetzt vom Wirtschaftlichen, und dass er halt nicht ohne sie leben könnte und dass es halt für ihn viel schlimmer wäre als für sie jetzt, was halt damals sehr untypisch war.
Ja, und wir haben auch vorhin noch kurz das angesprochen, dass ja damals das Körperbild oder das Körperideal bzw. das Schönheitsideal ganz anders war als heutzutage. Heutzutage ist es ja eher, also was sich zum Glück auch ändert mit der Zeit oder hoffentlich auch noch weiter ins Positive entwickelt.
Ja
genau. Und trotzdem haben ja viele noch so dieses Bild von so einer ganz, wenn man jetzt von der Frau ausgeht, zum Beispiel von einer ganz schlanken Frau, irgendwie so im Kopf oder so, wo quasi alles in Anführungsstrichen perfekt ist. Und damals war es eben so, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass halt das Schönheitsideal eher war, dass eine Frau kräftiger gebaut war und auch mehr Kurven hatte und genau. Ja.
Und es ist auch eigentlich ganz gut, dass es so für dargestellt war, obwohl wir das auch eigentlich, wir können uns da eigentlich auch ein Vorbild oder ein Beispiel dafür nehmen, dass wir das heute auch irgendwie auf die Zeit heutzutage übertragen, weil natürlich auch ein bisschen mehr Charaktereigenschaften mit einfließen lassen, aber
dass wir halt merken, dass jeder Körper einfach schön ist, so wie er ist. Und zwar war nämlich auch damals das Schönheitsideal aber auch so, dass eben das so war, dass diese kräftiger gebauten Frauen zum Beispiel eher begehrter waren, weil damals war ja auch viel Hunger oder gab es viel Hunger und die eben nicht so viel zu essen hatten, zum Beispiel die Armen, die waren ja logischerweise oft auch nicht so ein bisschen stabiler oder kräftiger, weil die halt auch nicht so viel zum Essen hatten und deshalb war das auch damals so ein Zeichen von Reichtum und dass es einem eben gut geht. Genau.
Und genau das würden wir euch jetzt noch gerne auf den Weg geben, dass ihr euch akzeptieren sollt, auch wenn ihr jetzt nicht zufrieden seid.
Oder wenn ihr nicht der heutzutage der Norm entspricht.
Genau, weil es kann sich immer ändern. Ich glaube, irgendwann
ist es hoffentlich soweit, dass auch jeder Körper akzeptiert wird.
Ja.
Und das in der Gesellschaft halt auch.
Wir sagen, genau, und wir würden euch dann noch gerne mit auf den Weg geben. Und dann, um zum Ende zu kommen, dass jeder Körper ist schön und die Ideale ändern sich immer. Aber wichtig ist natürlich, dass euer Charakter stimmt. Und das tut er auch.
Und wir hoffen, euch hat es jetzt gefallen und ihr habt irgendwas bisschen was mitgenommen.
Genau.
Wäre gut. Und wir hoffen, dass wir euch auch ein bisschen für die Barocklyrik im Allgemeinen interessieren konnten und dass ihr euch
damit weiter beschäftigt.
Ja, genau. Dass ihr euch damit weiter beschäftigt, weil das würde uns sehr freuen.
Genau. Danke fürs Zuhören und
tschüss.